Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Zwei Spieltage bei der WM 2018 in Russland sind vorüber. Zweimal haben wir jede Mannschaft bisher sehen können bei diesem Turnier. Doch wer waren die herausragenden Spieler des zweiten Spieltages? Welche Spieler haben uns begeistert? Welche Spieler waren wichtig für ihre Mannschaften? Wir stellen sie wieder zusammen mit den Kollegen von 90plus, die WM11 des zweiten Spieltags. Heute mit dabei von 90plus Kuschek und Manuel Behlert. Hallo ihr zwei.
Servus.
Hallo.
Dann lasst uns Position für Position die 11 durchgehen, beziehungsweise ihr habt mehr als 11 Spieler zusammengestellt. Ihr habt nämlich nicht nur eine Startelf, sondern auch noch ein paar Bankspieler mit dazu gepackt.
Die Mannschaft.
Lasst uns im Tor anfangen. Und da fangen wir mal nicht mit dem Spieler an, der es bei euch in die Startelf geschafft hat, sondern mit dem Mann, der erstmal auf der Bank Platz nehmen muss. Anders als bei der deutschen Nationalmannschaft. Ihr habt euch nämlich für Manuel Neuer entschieden. Manu, warum? Der Reklamierarm ist doch wieder da. Jetzt könnte er doch eigentlich auch gleich die Nummer 1 dann in der Startelf sein.
Ja, aber es war ohnehin ein bisschen schwieriger, diesmal einen Stammtorhüter zu wählen. Denn die Torhüter waren im Vergleich zum ersten Spieltag nicht ganz so dominant. Es sind A, mehr Tore gefallen, B, gab es weniger herausragende Torhüter. Am ersten Spieltag hätte man gleich 3-4 nehmen können. Aber Neuer zeigt, dass er in guter Verfassung ist, war ein absolut sicherer Rückhalt. Für das Gegentor konnte er absolut gar nichts. Hat 4 gute Paraden gezeigt, darunter die eine wirklich überragende, als er den Kopfball von Markus Berg aus der rechten unteren Ecke geholt hat. Und was ich fast noch wichtiger finde, was bei Neuer ja sowieso an erster Stelle steht, ist, dass er im Kopf extrem schnell ist, dass er weit vor seinem Tor agiert, wenn die Mannschaft dominant spielt. Und genau das hat er gegen Schweden auch wieder gemacht, war ein wichtiger Aufbauspieler, hat das Spiel in den richtigen Momenten schnell gemacht und in den entscheidenden Momenten eben bei dem Ball auf den Fuß, den Fuß auf den Ball gesetzt und hat eben ja dann das Tempo schon als Torhüter vorgegeben. Und genau das ist ja seine Qualität. Also es war ein sehr gutes Spiel von ihm. Er war sehr häufig in den Spielaufbau eingebunden und entsprechend haben wir uns da für ihn entschieden, zumindest auf der Bank. Gab deswegen nur einen Torhüter am zweiten Spieltag, der für uns noch eine bessere Rolle gespielt hat.
Nico, und den wirst du uns jetzt vorstellen.
Genau, Rui Patricio von Portugal. Ich denke, ausschlaggebend dafür, dass er jetzt eben den Vorzug auch von Manuel Neuer bekommen hat. Ich denke, von der Leistung her haben sich beide nicht viel gegeben, waren eben in den Situationen, in denen sie gefordert waren, waren sie da. Er war sicherlich so der ausschlaggebende Punkt, warum Portugal dieses Spiel auch gewonnen hat, weil Marokko ja doch sehr gedrückt hat, gerade in der zweiten Halbzeit einige Aktionen nach vorne gehabt hat. Ich habe da noch die ein überragende Parade von ihm im Kopf, wo Bellon da mit dem Kopf hingeht und er den noch unten rausfischt. Also er hat das ganze Spiel über Ruhe ausgestrahlt, hat bei den Flanken war ein sicherer Rückhalt, hat 2 auch abgefangen und hat generell die Hintermannschaft gut diktiert, hat ihnen gesagt, wie sie verschieben sollen, war ein Ruhepol in der Phase, wo Marokko gedrückt hat und somit sicherlich der beste Mann auf dem Platz, zumindest auf Seiten der Portugiesen.
Und damit der Mann, der bei unserer Elf des zweiten WM-Spieltages dann als Stammkraft in der Startelf das Tor hüten wird. Wir gucken auf die Abwehr. Manu, deine Kandidaten?
Ganz, ganz wichtig, Dejan Lovren, der Kroate. Gegen Argentinien hat er ein überragendes Spiel abgeliefert. Das Spiel war nahezu prädestiniert für ihn. Also er musste wenig ins Tempo gehen, konnte tiefer verteidigen, weil die Argentinier eben auch sehr offensiv eingestellt waren, zwar wenig Gefahr auf den Platz gebracht haben, aber das lag eben auch daran, dass Kroatien das Mittelfeld dominiert hat und eben gut verteidigt hat. Lovren kam kaum dazu, dass er irgendwelche Kontersituationen verteidigen musste. Das ist was ihm extrem entgegenkommt. Im direkten Zweikampf ist er bekanntermaßen sehr stark, hat Messi nicht zur Entfaltung kommen lassen, hat beim Doppeln geholfen, hatte darüber hinaus noch eine Passquote von fast 90%, hat dann auch mal das Pressing der Argentinier überspielen können. Also deswegen Dejan Lovren, absoluter No-Brainer in der Startelf.
Manu, du hast einen zweiten Startelf-Platz vergeben?
Ja, es war Manuel Akanji, den man bei diesem Turnier bisher nur hervorheben kann. Also war schon gegen Brasilien eine Bank in der Schweizer Defensive, hat das jetzt auch gegen Serbien wieder unter Beweis gestellt. Extrem clevere Tacklings, fast 70% gewonnene Zweikämpfe, 90% Passquote, hat sich vom frühen Rückstand sehr schnell erholt, hat wirklich für Stabilität gesorgt, war zweikampfstark, hat die nötige Härte auf den Platz gebracht, ist auf jeden Fall ein überragender Verteidiger bisher bei diesem Turnier und bis jetzt ein absoluter Kandidat, nicht nur für die 11 des Spieltags, jetzt schon zum zweiten Mal, sondern auch schon für die 11 des Turniers.
Und in unserer Abwehr, die eine Dreierkette ist, Nico, da gibt's noch einen, der absolut nicht wegzudenken ist da.
Genau, der Marcelo von Brasilien, überragend wieder gespielt. Ich fand ihn im ersten Spiel schon eigentlich als bester Spieler auf dem Platz und jetzt auch wieder im zweiten Spiel. Eigentlich der Spielmacher so ein bisschen von Brasilien da über die Außen, treibt immer wieder nach vorne an, das, was man von ihm auch schon bei Real Madrid gewohnt ist, schafft auch immer wieder Räume für seine Mitspieler, sorgt immer wieder für Gefahr, ist auch in der Lage, mal jemanden auszuspielen, bringt gefährliche Flanken rein, zieht aber auch häufig selber in die Mitte, wodurch dann mehr Platz auf den Außen entsteht. Genauso auch in dem Spiel, wo man sich gerade in der ersten Halbzeit sehr schwer getan hat gegen ein sehr defensives Team, gegen sehr defensive Costa Ricaner. Und dann in der zweiten Halbzeit hat das dann eben besser geklappt. Da haben seine Mitspieler auch mehr die Räume gesucht, die er geschaffen hat. Hatte auch eine überragende Passquote von fast 90%, hat auch nach hinten viele Bälle erobern können und dann eben auch die entscheidende Flanke abgegeben, die dann letztendlich zum 1-0 geführt hat. Also auch hier Man of the Match auf jeden Fall für mich. Auch bei 90 Plus haben wir ihn zum Man of the Match ernannt. Und ja, Marcelo, wie man ihn kennt eben.
Nico, was hat dich bewogen, John Stones auf die Bank zu setzen? Hat er immerhin zwei Tore gemacht. Gut, nicht das, wofür man einen Abwehrspieler bezahlt getan, weil er es auch nicht musste.
Genau, also hinten war eben nicht viel zu tun. Da konnte er vorne eben die Räume suchen. Das kennt man ja auch schon von ihm, dass er gerade bei Standards ja auch als eine der Stärken herausgestellt der Engländer, dass sie nach Standards gefährlich sind. Und da ist er vorne eben einer der Zielspieler, der mit dem Kopf eben sehr gefährlich werden kann. So vor dem 1-0 auch, den er sehr wuchtig reingesetzt hat. Also er hatte schon fast Schussgeschwindigkeit, dieser Kopfball. Und dann doch das recht wichtige 1-0. Denn je länger es hier in so einem Spiel 0-0 steht, umso schwieriger wird das natürlich. So war die Abwehr früh geknackt. Und England konnte dann befreit und eben ganz groß aufspielen. Später hat er noch abgestaubt, auch wieder nach einem Standard. Zwei Tore nach hinten, den ein oder anderen Wackler, aber danach fragt jetzt natürlich nach so einem Spiel keiner mehr. Diese Form wird er dann natürlich gegen größere Gegner auch beweisen müssen. Das wird man ja jetzt gegen Belgien sehen, wie das ist. Aber jetzt erstmal auf jeden Fall ein Top-Spiel von ihm, zwei Tore, dazu 96% Passquote, da kann man nicht meckern.
Also ein englischer Verteidiger auf der Bank in der WM-11 des zweiten Spieltags von 90 Plus und meinsportradio.de. Manu, es gibt noch einen weiteren englischsprachigen Spieler zumindest, der auf der Bank Platz nehmen muss oder darf.
Genau, Mark Milligan von der australischen Nationalmannschaft, die gegen Dänemark auch im zweiten Turnierspiel wirklich eine sehr gute Leistung gebracht haben, wie schon gegen Frankreich kompakt verteidigt haben im Mittelfeld, schon ja die Räume eng gemacht haben. Und mit Mark Milligan hatten sie einfach einen Spieler in der Innenverteidigung, der extrem viele Aktionen geklärt hat, der sehr stark im Kopfball war, hatte vier wichtige Tacklings, eine Passquote von 95%, also war nicht nur im Defensivverhalten stark, sondern auch im Aufbau häufig gesucht und gefordert. Dass die Australier überhaupt noch eine Restchance jetzt haben auf das Weiterkommen, das lag auch an ihm. Australien hätte das Spiel mit ein bisschen Glück sogar gewinnen können, war gerade in zwei, drei Phasen in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Und mit einem Mark Milligan in so einer Form wird es auch gegen Peru möglich sein, wenige Gegentore zu kassieren, vielleicht die Null zu halten. Und dementsprechend haben wir ihn auch wegen der starken Leistung gegen Dänemark und seinen vielen entscheidenden Klärungsaktionen mit auf die Bank der Elf des Tages gesetzt.
Gucken wir auf unser Vierer-Mittelfeld. Das ist gespickt mit großen Namen, prominenten Namen. Drei davon, die kennen wir auch aus der Bundesliga. Die haben zumindest mal da gespielt oder spielen aktuell da noch. Und einer, der spielt bei Real Madrid. Ihr könnt euch sicher denken, wer das sein könnte. Manu, dein Kandidat für die Startelf oder deine beiden Kandidaten für die Startelf.
Genau, ich fange mal mit Granit Xhaka an, der neben Manuel Akanji sicherlich einer der dominantesten Schweizer Spieler war. In der Anfangsphase mit ein paar Zweikampfverlusten, die sich am Ende dann auch auf die Quote ein bisschen ausgewirkt haben, weil wir über das ganze Spiel mit mehr als 10 Balleroberungen hat das Spiel nach und nach an sich gerissen. Die Schweizer hatten, wie schon im Spiel gegen Brasilien, am Anfang ein paar Probleme, mussten eben in das Spiel reinfinden, brauchten einen kleinen Moment. Und Xhaka hat als Antreiber im Mittelfeld fungiert, konnte sich im Gegensatz zum Brasilien-Spiel mehr in die Offensive einschalten, hat dann auch das wichtige 1:1 erzielt mit einem sehenswerten Distanzschuss und darüber hinaus noch eine Passquote von knapp 90% gehabt. Also über das gesamte Spiel hinweg war das eine sehr starke Leistung, nach einer kleinen Phase am Anfang, die nicht ideal lief. Zudem habe ich noch Luka Modric nominiert, der bei den Kroaten der absolute Taktgeber war, dafür gesorgt hat, dass man das argentinische Mittelfeld nach Laune dominiert hat, hat ein überragendes Duo mit Nebenmann Rakitic gebildet, hat das wichtige 2:0 erzielt, hat bei diesem Tor überhaupt seine überragende Klasse gezeigt, indem er dann kurz das Tempo rausnimmt, vor dem Schuss nochmal einen kleinen Schlenker macht und den Ball dann platziert im Tor unterbringt, hat immer die richtigen Räume besetzt, war im defensiven Umschaltspiel wichtig, weil er eben die Lücken zugelaufen hat. Es war eine überragende Leistung, war schon im ersten Spiel sehr stark, im zweiten Spiel aber noch dominanter. Also Modric bringt seine Real Madrid-Form auf jeden Fall bis zur WM, bis hierhin bei der WM auch auf dem Platz.
Und in der WM-11 des zweiten Spieltags von meinsportradio.de und 90 plus wird Modric und wird Granit Xhaka flankiert von einem Mann, der bei Barcelona die Fäden zieht, der früher mal bei Schalke gespielt hat. Nico, Ivan Rakitic.
Genau, Ivan Rakitic, was der Kollege Manu gerade über Modric gesagt hat, trifft auch genauso auf Rakitic zu. Überragende Leistung. Ich denke, Modric und Rakitic bilden aktuell wohl das stärkste zentrale Mittelfeld bei dieser WM. Ich denke, da sind sich die meisten einig. Haben Argentinien ebenso gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Er hat auch ein Tor erzielt, wenn auch kein so schönes wie Modric. Dafür war die Kombination vor diesem Tor umso schöner. Hat auch viele kluge Pässe gespielt, hat gute Pass- und Zweikampfwerte, hat beim Pressing auch immer wieder mit angeschoben, hat dafür gesorgt, dass Argentinien eben auch viele Bälle aus der Not heraus nach vorne spielen musste und war eben so, genauso wie Modric, maßgeblich daran beteiligt, dass Messi selten die Bälle bekommen hat, die er eben braucht, um sein Spiel aufziehen zu können. Viele Lücken zugelaufen, also auch wie sein Nebenmann eben offensiv wie defensiv eine überragende Vorstellung und hat sich eben auch im Vergleich zu Spiel 1 nochmal deutlich gesteigert.
Und der vierte Mann im Bunde unserer Mittelfeldreihe, das ist einer, der vor der Saison zu Bayern München kam. Von der Resterampe von Real Madrid, haben viele gesagt, aber der hat unter Beweis gestellt in der Bundesliga und jetzt auch bei der WM, dass er absolut ein Topstar, ein Weltstar ist, James Rodriguez.
Genau, bei James hat man jetzt in dem Spiel gesehen, was Kolumbien auch im ersten Spiel so ein bisschen gefehlt hat. Da kam natürlich auch der frühe Platzverweis hinzu, aber James ist der Zielspieler bei Kolumbien, hat gestern mit Quintero zusammen eine überragende Leistung gezeigt, seine Nebenleute immer wieder in Szene gesetzt, sich auch defensiv gut mit eingeschaltet, einige Balleroberungen gehabt und dann eben zwei Treffer vorbereitet. Einmal natürlich das wichtige 1:0. Diese Flanken kennen wir auch schon aus München, eben mit viel Schnitt zum Tor, schwer zu verteidigen, auch wenn man da natürlich dem Torwart unterstellen muss, dass er da vielleicht in seinem eigenen Fünfer das Hoheitsgebiet haben muss, aber dennoch eine super Flanke und vor dem dritten Tor dieser Pass genau in die Schnittstelle oder genau eben zu Cuadrado, einfach nur zum Zungeschnalzen. Ein herrlicher Pass, nicht zu kurz, nicht zu lang, genau in den Lauf und auch sonst, wie gesagt, defensiv gut mitgearbeitet, 90% Passquote, das mal von ihm quasi schon gewohnt, war wieder der Taktgeber, so wie man es eben von ihm kennt, also ein James Rodriguez in der Form kann für Kolumbien nur ein ganz großer Gewinn sein.
Und Manu, dein Kandidat für die Bank, der kommt aus Japan.
Genau, der heißt Takashi Inui, den man noch von seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt kennt, mittlerweile in Spanien aktiv. In Frankfurt früher jemand, der ganz häufig in zwei Spielen zwischen Welt- und Kreisklasse hin und her geswitcht hat und das ja die Top-Form, die er zeigen kann und seine Top-Leistung, die hat er abgerufen im Spiel der Japaner, war als Antreiber aktiv, hat ein Tor erzielt, hat ein Tor vorbereitet hatte viele Dribblings, hat viel versucht. Es hat natürlich nicht alles funktioniert, aber ja, mit 80% Pässen dazu überraschend vielen gewonnenen Defensiv-Zweikämpfen und noch einem Lattentreffer nach einem herausragenden Angriff, ist auf jeden Fall ein Kandidat, der es verdient hat, im Mittelfeld auch eine Rolle zu spielen und den wir aufgrund seiner wirklich guten Offensiv- und Defensivleistung deswegen dabei haben.
Und Nico, dein Kandidat für die Bank?
Das Hector Herrera, der schon gegen Deutschland überragende Leistung gezeigt hat, auch hier jetzt wieder mit dabei. Für mich der einzige Grund, warum er eben nicht in der Startelf steht, ist, dass eben vier Mittelfeldspieler noch besser gespielt haben. Ansonsten wäre er ein ganz klarer Kandidat gewesen, weil er ähnlich wie eben gegen Deutschland wieder richtig herausragend gespielt hat, wieder fast eine Passquote von 90%. Ich meine, ähnliche Werte hat er auch schon im ersten Spiel. Und was man vor allem hervorheben muss, bei Deutschland war er vor allem für die Umschaltmomente auch gefragt und eben für die Arbeit gegen den Ball. Und diesmal war eben seine Taktgeberfähigkeiten gefragt. Er hat das Spiel gelenkt, der Mexikaner, zusammen mit Guardado. Und das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Hat für Balance im Mittelfeld gesorgt, hat viel Ruhe ausgestrahlt am Ball, hat auch gegen den Ball wieder sehr, sehr stark gearbeitet, viele wichtige Zweikämpfe gewonnen und dann eben nach vorne hin die Pässe klug verteilt, wie man es von ihm jetzt auch schon aus dem ersten Spiel gewohnt war.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Big in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
Und damit kommen wir zum Angriff. Ein Dreierangriff in unserem 3-4-3-System, in das vielleicht sogar der Mann, der gestern dreimal getroffen hat, gar nicht in die Startelf kommt. Manu, dein Kandidat für die Startelf, der Stürmer.
Da habe ich mich für Eden Hazard entschieden, der schon im ersten Spiel der Belgier herausragend gespielt hat. Natürlich muss man sagen, Panama und Tunesien mögen jetzt nicht die Gegner sein, die den Maßstab schlechthin bilden, aber wer Hazard gesehen hat, auch gegen Tunesien wieder, der muss damit übereinstimmen, denn Eden Hazard im Moment beim Fußballspielen zuzusehen, in einer richtig fluiden Offensive, die deutlich beweglicher ist als das, was bei Chelsea in den meisten Spielen der letzten Saison abgelaufen ist. Der hat seine Freude. Hazard war immer anspielbar, sehr beweglich, hat über 80% Pässe an den Mann gebracht, obwohl er in einem über weite Strecken sehr schnellen Spiel viel ins Risiko gehen musste. Tunesien hat mitgespielt, es gab Räume, die hat Hazard überragend genutzt. Seine Schnelligkeit sowohl auf den Beinen als auch im Kopf hat er beim 1-0 unter Beweis gestellt, als er gefoult wurde und den Elfmeter dann verwandelt hat. Das Foul ist zustande gekommen, weil Hazard einfach einen überragenden Tempoüberschuss hatte und den Ball dann so am Spieler vorbeigelegt hat, dass er einfach nur noch gefoult werden konnte. Der Verteidiger konnte gar nicht mehr ausweichen. Hat später noch einen technisch herausragenden Treffer nach einer Traumvorlage von De Bruyne zum 4-1 erzielt, als er den Ball am Torwart noch vorbeigelegt hat. Das war phasenweise schon wirklich eine Ballbehandlung, eine Übersicht in Perfektion. Also selbst trotz der frühen Auswechslung, die dann aus Schonungsgründen zustande kam und leicht angeschlagen war er auch noch, aber bis er vom Platz ging, war das eine absolute Weltklasseleistung.
Neben Hazard, Nico, da hast du dich für den Matchwinner der Nigerianer gegen Island entschieden, für Ahmed Musa.
Genau, an dem führt sicherlich kein Weg vorbei an diesem Spieltag. Der hat den richtigen Sahnetag erwischt, hat Nigeria da quasi im Alleingang zum Sieg geschossen. Das 1-0, absolutes Weltklasse-Tor, wie er da den Ball runterpflückt und dann auch der Abschluss unter die Latte, unhaltbar. Also einfach nur zum Zungeschnalzen. Ist natürlich auch eine schöne Geschichte, dass er eben in die Startelf rein rotiert ist. Im ersten Spiel hat ja noch Iwobi für ihn gespielt, diesmal eben Musa. Und dieses hat er natürlich auch direkt zurückgezahlt in diesem Spiel, hat vorher auch schon mit einigen Dribblings und mit seinem Tempo die eine oder andere Lücke gerissen, war immer anspielbar und dann eben auch das 2-0 eigentlich ähnlich stark wie das 1-0 auch. Weltklasse-Tor, er bekommt einen langen Ball, nimmt den super runter, geht dann am Gegenspieler vorbei, zieht dann noch am Torwart vorbei und schließt dann trocken ins Tor ab, wo noch zwei Verteidiger standen. Also zwei Weltklasse-Tore hat damit Nigeria die Hoffnung fürs Achtelfinale erhalten und wird natürlich im nächsten Spiel auch wieder sicherlich von Anfang an spielen können. Da wird es dann auch auf seine Qualitäten ankommen. Auch überragende Passwerte, fast 88% für einen Offensivspieler überragend, vor allem weil da auch viele risikobehaftete Pässe dabei waren. Also Musa auf jeden Fall einer der Gewinner dieses Spieltags.
Und ein anderer Gewinner dieses Spieltags, der steht da noch neben Musa und Hazard im Sturm. Der kommt aus Deutschland, heißt Marco Reus. Nico, und nicht nur deswegen, weil er vor dem 2-1 den Freistoß von Toni Kroos kurz angetippt hat.
Genau, Marco Reus. Viele hatten sich ja schon gewundert, warum er nicht schon im ersten Spiel der Starter war. Man hat sich ja so ein bisschen erhofft, dass er eben das Tempo, was Deutschland in der Vergangenheit so ein bisschen gefehlt hat, dass er das eben in das deutsche Spiel reinbringt. Und genau das eben auch in diesem Spiel passiert, wo natürlich bei Deutschland noch bei weitem nicht alles gut gelaufen ist, wo vieles noch nicht funktioniert hat. Aber so diese Läufe in die Tiefe, das Tempo eben, die Dynamik eines Marco Reus, auch seine Torgefährlichkeit, die man schon aus Dortmunder Zeiten kennt, die hat er eben genau in das deutsche Spiel mit eingebracht, hat dann das ganz, ganz wichtige 1-1 erzielt, was eben direkt nach der Pause gefallen ist, zeigte sich dann auch deutlich verbessert, wie das gesamte deutsche Team in der zweiten Halbzeit, war sehr aggressiv gegen den Ball und ist, wie gesagt, häufig in die Tiefe gelaufen, hat so Räume für andere geschaffen und hat dann das ganz, ganz wichtige 2-1 vorbereitet, wenn man so will, indem er da eben beim Freistoß mit Toni Kroos stand. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung von Marco Reus. Sicherlich hat noch nicht alles funktioniert, aber das bei der aktuellen Form, in der sich die deutsche Nationalmannschaft befindet, natürlich auch nicht zu erwarten. Er war ja auch lange verletzt und Reus für mich auf jeden Fall auch gegen Südkorea ein ganz klarer Starter.
Und das eben auch in unserer WM-Startelf vom zweiten Spieltag. Manu, du hast die zwei Bankdrücker noch für uns und das ist auch durchaus prominentes Personal, was ja auch sich mit einigen Toren bei dieser WM in Szene setzen konnte.
Genau, da haben wir zwei der absoluten Top-Torschützen der bisherigen Weltmeisterschaft. Zum einen Harry Kane. Natürlich, man kann sagen, er hat einen Hattrick geschossen und das waren zwei Elfmeter und einen Schuss, dem man kaum noch ausweichen konnte. Aber man muss das im Gesamten sehen. Also A, schießt er die Elfmeter überragend. Ich hatte das Gefühl, beim ersten Elfmeter, der hatte vor, das Netz tatsächlich zu demolieren. Das hätte er auch fast geschafft. Den zweiten schoss er mit ähnlich viel Wucht genau in die gleiche Stelle. Also das waren zwei perfekte Elfmeter und das von einem Engländer, das ist durchaus überraschend. Und ansonsten hat er vor allem auch bei den Standardsituationen, die Engländer hatten, die die Kernkompetenz dieser Mannschaft sind, genau seine Aufgabe erfüllt, hat die gegnerischen Verteidiger geblockt, hat Verteidiger gebunden, hat Lücken gerissen dort, hat seinen wuchtigen Körper zum Einsatz gebracht. Also es ist Harry Kane ist eine absolute Scoring-Maschine, aber er ist auch noch mehr. Also er ist auch noch ein Arbeiter im Angriff. Er bringt keine technischen Kabinettstückchen ein oder wenige. Und wirkt vielleicht manchmal in der Ballbehandlung ein bisschen limitiert, aber er ist absolut, gerade weil er das jetzt auch konstant unter Beweis gestellt hat, einer der besten Stürmer der Welt und ist auch ein Anwärter, je nachdem, wie lange England in diesem Turnier bleibt, auf den Torschützentitel. Und das Gleiche gilt auch für Romelu Lukaku, der ebenfalls über eine große Füße verfügt, genau der richtige Spieler ist, der mit den technisch eleganten De Bruyne, Hazard, Mertens und Co. harmonieren kann, weil er einfach ein Spieler ist, der dann nicht noch mal den Querpass sucht, sondern der einfach auf den Abschluss geht, hat einen hohen Laufaufwand, hat einige Zweikämpfe geführt, auch offensiv Zweikämpfe gewonnen, hat zwei lupenreine Tore erzielt, gerade beim 1-0, als er den Pass von Mertens bekam, hat er nochmal ganz klug ein bisschen das Tempo rausgenommen, um einfach sich mehr auf den Abschluss zu fokussieren. Also man merkt, er ist viel reifer geworden, auch wenn ihm noch zwei, drei Ballannahmen nicht gelungen sind, da ist ihm der Ball versprungen, der hätte sogar noch mehr Tore machen können. Aber im Prinzip macht er genau das, was man im belgischen Angriff von ihm erwartet. Interessant wird es bei Lukaku natürlich, wenn er gegen eine sehr massierte Defensive auflaufen muss. Vielleicht wird es gegen England schon extrem schwer, vielleicht auch dann erst im Achtel- oder Viertelfinale, je nachdem, wie viel Wert beide Mannschaften auf das Gruppenendspiel legen. Lukaku auch leicht angeschlagen gewesen. Es kann auch sein, dass er komplett geschont wird im dritten Spiel. Aber bisher macht er auf jeden Fall seinen Job herausragend. Zwei Doppelpacks, auch wenn es Tunesien und Panama waren. Trotzdem muss man erstmal vier Tore erzielen. Und deswegen Romelu Lukaku auf jeden Fall auch verdient auf der Bank.
Das ist sie, unsere Elf des zweiten Spieltags der WM 2018 in Russland. Nach dem dritten Spieltag, der ja dann heute beginnt mit den Doppelspielen um 16 und 20 Uhr jeweils, dann werden wir natürlich auch wieder die WM-Elf des Spieltags küren. Also bleibt dran bei uns bei Kick and Rush hier auf meinsportradio.de und bei den Kollegen von 90 Plus dann in schriftlicher Form kriegt ihr alles Wissenswerte zur WM 2018 in Russland aufbereitet. Das waren Nico Scheck und Manuel Behlert von 90 Plus und Malte Asmus von meinsportradio.de. Danke, Jungs.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.